Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hans-Jürgen Bartsch freut sich natürlich, wenn der Hörsaal so schön verbreitet wird. Nicht nur auf Deutschlandfunk Nova, wofür wir ihn ja Woche für Woche produzieren. Nein, damit ist heutzutage lange nicht Schluss. Ihr findet ihn in der ARD-Mediathek, auf iTunes, auf YouTube. Ja, ich weiß noch nicht einmal, wo sonst noch. Ganz toll finde ich, wenn ihr ihn, wie geschehen, selbst für eure Zwecke entsprechend aufbereitet, mit Bildmaterial verseht und auf YouTube hochladet, damit auch andere etwas davon haben.
Wir können nicht kopieren. Kopieren ist seit jeher eine weit verbreitete menschliche Praxis.
Jeder Mensch ist ein Künstler.
Copy Shop, Copy, Copy, Copy Shop.
Was genau sollte man denn Kopie nennen?
Wir haben alles da, Viagra, Placebos, das Rezept von Coca-Cola, Rembrandt und Dürer. Auf dem Farbkopierer.
Tatsächlich werden Urheberrechte nirgendwo sonst häufiger missachtet, als Hindernis wahrgenommen oder grundsätzlich in Zweifel gezogen, als auf dem Feld der sozialen Medien.
Auf dem Rechner Songs von Heino bis Shakira. Download, Copy, Paste, blitzschnell, zacki, zacki, stell jeden und alles frei. Photoshop 2.
Jedes Mal, wenn der Reblock-Button geklickt wird, ereignet sich ein Musenkuss.
Copy. Super, ganz toll, wenn ihr den Hörsaal reblockt. Aber hoppla, ihr dürft das gar nicht. Verstoß gegen das deutsche Urheberrecht. Ihr dürft nicht einfach geistiges Eigentum anderer stehlen und für die Öffentlichkeit aufbereiten. Denkt mal an Filesharing, wenn ihr Musik herunterladet. Einige Anwaltskanzleien sind darauf spezialisiert, sofort Abmahnungen in die Wege zu leiten und Unterlassungserklärungen zu formulieren, die meist weit über das hinausgehen, was ihr da angestellt habt. Das wird nicht nur richtig ärgerlich, sondern ganz schön teuer. Die ganze Absurdität des deutschen Urheberrechts will ich mal hiermit klar machen. Ich will, dass ihr den Hörsaal weiterverbreitet. Aber das deutsche Recht will mich als Urheber dieser Worte davor schützen. Welch ein Blödsinn. Dasselbe Gefühl hatten offenbar auch mehrere Wissenschaftler am Zentrum für interdisziplinäre Forschung, dem CIF in Bielefeld. Sie hatten deshalb eine Forschungsgruppe unter dem Titel Ethik des Kopierens eingesetzt. Das war 2015 und bis Juli 2017 hat sie sich mit genau diesen Fragen befasst. Machen solche Gesetze wie das zum Schutz der Urheber überhaupt noch Sinn, wenn ihr alle möglichen geistigen Fremdprodukte auf Facebook weiterleitet? Weltweit, jeden Tag millionenfach. Da kratzt man sich doch an den Kopf. Worum ging's bei dieser Forschungsgruppe? Zunächst ein Ausschnitt aus der Rede von Professor Reinhold Schmücker, Philosoph und Theologe an der Uni Münster, der die Gruppe geleitet hat.
Kopieren ist seit jeher eine weit verbreitete menschliche Praxis. Sie ist für Lernprozesse konstitutiv, für die Fortentwicklung von Technik und Kultur unabdingbar. Ich glaube, es ist niemand im Saal, der das nicht wüsste und daran zweifeln würde. In welchen Fällen und in welchem Umfang das Kopieren von Artefakten zulässig ist, ist heute aber umstrittener denn je. Denn der technische Fortschritt hat völlig neuartige Formen und Technologien des Kopierens hervorgebracht. Diese erlauben es zum einen, viele Arten von Gegenständen sowohl vollständig als auch teilweise mit einer bisher unbekannten Mühelosigkeit ohne Qualitätsverlust zu kopieren. Man denke nur an die Mühelosigkeit, mit der sich digital gespeicherte Texte oder Musikstücke oder Teile von solchen heute kopieren lassen. Zum anderen aber gestatten es die neuen Formen und Technologien des Kopierens, Gegenstände, die sich früher allenfalls manuell und nur bedingt vorlagengetreu kopieren ließen, etwa Gemälde, in einer zuvor nicht gekannten Vorlagentreue mit technischen Mitteln zu reproduzieren. Die technische Reproduzierbarkeit von Artefakten, die Walter Benjamin einst beschwor, ist damit in einem zuvor nicht gekannten Ausmaß Realität geworden. Da viele technische Mittel, die sich für die Erzeugung qualitativ hochwertiger Kopien vieler Gegenstände eignen, überdies weltweit erschwinglich geworden sind, stellt das Kopieren von Artefakten heute eine im Prinzip jedermann leicht zugängliche Kulturtechnik dar. Und es gehört inzwischen wenig Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass sich dieser Zustand mit der Ubiquität von 3D-Druckern noch potenzieren wird. Und da im Prinzip nur der Umfang der zur Verfügung stehenden erforderlichen Ressourcen die Anzahl in sehr hohem Maß vorlagengetreuer Kopien begrenzt, die von einem Gegenstand angefertigt werden können, ist jedes Artefakt, das mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln technisch reproduziert werden kann, im Prinzip eine in beliebiger Anzahl verfügbare Entität. Vor diesem Hintergrund kommt der Reglementierung, der Beschränkung des Kopierens von Artefakten erhebliche gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung zu. Kopierbeschränkungen erschweren in der Regel den Zugang zu allgemein begehrten und sogar zu lebensrettenden Gütern. Und sie reglementieren die kulturelle Entwicklung einer Gesellschaft, insofern sich diese wesentlich durch das Praktizieren von Formen und Prozessen des Kopierens vollzieht. Zugleich entscheiden sie jedoch in erheblichem Maß mit über den wirtschaftlichen Erfolg der Entwicklung artefaktischer Waren. Denn dieser Erfolg hängt zumeist auch davon ab, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang solche Werke von Dritten ganz oder teilweise kopiert oder nachgeahmt werden dürfen. Im Extremfall kann das Fehlen effektiver Kopierbeschränkungen dazu führen, dass die Entwicklung eines durchaus begehrten neuen Artefakts nicht nur keinen Gewinn abwirft, sondern sich nicht einmal die Kosten der Entwicklung amortisieren lassen. Darüber hinaus sichern Kopierbeschränkungen, das darf nicht vergessen werden, den sozialen Status, der, wie zum Beispiel das Ansehen, das ein Schriftsteller, ein Autor, ein Erfinder oder der Urheber eines Kunstwerks oder einer wissenschaftlichen Arbeit genießt, das aus der Erzeugung originaler Arbeiten, originaler Artefakte resultiert. Das etablierte Medium der Regulierung von Kopierprozessen in modernen Rechtsstaaten ist das Recht. Gegenwärtig werden jedoch die Grenzen einer Regulierung des Kopierens deutlich, die allein dem Recht obliegt. Zum einen stößt sie dort an eine Grenze, wo sich Kopierbeschränkungen nur um den Preis einer sehr weitreichenden Kontrolle der Nutzung digitaler Medien durchsetzen lassen, die mit dem Selbstverständnis freiheitlich-demokratischer Rechtsstaaten womöglich nur schwer vereinbar ist, oder dort, wo technisch effektiver Kopierschutz das Verfügungsrecht von Eigentümern über ihnen gehörende Sachen in einem Umfang einschränkt, der seinerseits rechtlich problematisch erscheint. Noch entscheidender aber ist, dass es vielen rechtlichen Beschränkungen des Kopierens nicht nur in Deutschland, sondern weltweit an Akzeptanz fehlt. Während vielen Urhebern von Artefakten, die in unterschiedlichen Staaten unterschiedlich große urheberrechtliche oder patentrechtliche Einschränkung der Zulässigkeit des Kopierens von Artefakten heute noch nicht weit genug geht und erst recht vielen Verwertern natürlich nicht, bedienen sich andererseits weltweit viele Menschen auch dann ohne jegliches Unrechtsbewusstsein oder mit nur geringem Unrechtsbewusstsein der technischen Möglichkeiten des Kopierens, wenn sie dabei gegen geltendes Recht verstoßen oder fordern gar eine Lockerung oder gar die Abschaffung des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte. Unseres Erachtens ist die erhebliche Diskrepanz zwischen der rechtlichen Bewertung vieler Kopierprozesse einerseits und dem im Alltag mit vielen Kopierhandlungen verbundenen fehlenden Unrechtsbewusstsein andererseits ein Indiz für ein normatives Defizit. Erhebliche Teile des geltenden Urheberrechts, wie hier zusammenfassend die entsprechenden Rechtsnormen auch jener Staaten bezeichnet seien, deren einschlägige Gesetzgebung in der Tradition des angloamerikanischen Copyright steht, ja, erhebliche Teile des Intellectual Property Law überhaupt, zu dem neben dem Copyright Law im engeren Sinn auch das Patentrecht und verwandte Schutzrechte hier einmal gerechnet seien, werden von vielen Menschen vielfach nicht als normativ richtiges Recht wahrgenommen. Die New York Times hat einmal von einem Generation Gap in Bezug auf Copyright Morality gesprochen. Das ist aber sicher ein Euphemismus. Der Gap zwischen Recht und moralischen Überzeugungen umfasst auch Leute in meinem Alter. Unseres Erachtens wäre es eine zu einfache Erklärung, die Diskrepanz zwischen der im Alltag sich manifestierenden Kopiermoral und dem geltenden Recht darauf zurückführen zu wollen, dass das Urheberrecht, wie andere Rechtsnormen auch, wenigstens zum Teil seine konkrete Gestalt dem Erfolg lobbyistischer Interessenvertretung verdankt. Dem mag so sein. Aber dieser Umstand allein erklärt keineswegs die auffällige und keineswegs auf bestimmte Generationen oder Gesellschaften beschränkte Diskrepanz zwischen Rechtslage und Alltagsmoral. Zumal sich nicht nur die Hollywood-Industrie, sondern auch der Google-Konzern erfolgreich als Lobbyist betätigt. Vielmehr scheint es in vielen Hinsichten unklar zu sein, an welchen Richtigkeitsmaßstäben Intellectual Property Law überhaupt gemessen werden könnte. Es fehlt kurzum an einer Ethik des Kopierens, die darauf eine Antwort zu geben vermöchte. Das jedenfalls ist unsere These. Wozu aber soll eine solche Ethik des Kopierens dienen? Wozu wäre sie gut, wenn sie denn möglich wäre? Als ethische Theorie kann sie natürlich nicht die gesellschaftliche Diskussion über die Grenze zwischen legitimen und illegitimen Kopierprozessen ersetzen. Vielmehr bedarf es einer eingehenden metaethischen Reflexion der normativen Ressourcen, die eine solche Ethik in wertpluralistischen, demokratischen und rechtsstaatlich organisierten Gesellschaften plausiblerweise als Begründungsbasis in Anspruch nehmen kann und einer Reflexion des Geltungsanspruchs, den sie auf dieser Grundlage überhaupt erheben und der Leistung, die sie für den gesellschaftlichen Diskurs erbringen kann. Erstens, eine Ethik des Kopierens kann die gesellschaftliche Diskussion über die Grenze zwischen legitimen und illegitimen Kopierprozessen, die sich auch in Zukunft an Novellierungsvorschlägen für Teile des Intellectual Property Law entzünden wird, zu denen der technische Fortschritt immer wieder neu Anlass geben dürfte, sie kann diese Diskussion befruchten, indem sie Gesichtspunkte einspeist, die über die von den Vertretern spezifischer Interessen geltend gemachten Argumente hinausreichen und diese Gesichtspunkte validiert. Sie kann so indirekt vielleicht eine Rechtsentwicklung befördern, die dem moralischen Gebot einer fairen Berücksichtigung der Interessen aller durch die Möglichkeiten des Kopierens Betroffenen und eines gerechten Ausgleichs zwischen diesen Interessen Rechnung trägt. Zweitens, eine Ethik des Kopierens kann darüber hinaus Regeln zu formulieren suchen, die gerade auch über den Geltungsbereich einer bestimmten Rechtsordnung hinaus von allen Betroffenen als gerecht empfunden werden können. Sie kann so denke ich, einen Beitrag zur Schließung der Kluft zwischen Alltagsmoral und Rechtslage leisten, indem sie Vorschläge für Regeln unterbreitet, die als gerecht empfunden werden können. Drittens ist von einer Ethik des Kopierens aber auch zu erwarten, dass sie einen Beitrag zur Selbstverständigung der Wissenschaften über die Grenzen zwischen legitimen und illegitimen Formen des Kopierens leisten wird. Die Bedeutung einer solchen Ethik zeigt sich nämlich auch dort, wo es in den Wissenschaften um die Grenzziehung zwischen Plagiat und legitimer, vielfach womöglich sogar sachlich gebotener Kopie geht. Dann bleibt die letzte Frage offen. Ethik des Kopierens, wie wollen wir das denn machen? Wir werden sicherlich auch, aber nicht nur danach fragen, was für Kopierprozesse denn moralisch geboten sein könnten, und zwar sogar dann, wenn sie rechtlich nicht erlaubt sind. Das aber werden wir nicht nur fragen in Bezug zum Beispiel auf das Kopieren aller möglichen Formen oder auf alle möglichen Formen der Appropriation in den Künsten. Wir werden es vielmehr auch fragen und fragen müssen, scheint mir, insoweit, als auch Fragen betroffen sind wie die, ob es denn überhaupt moralisch erlaubt ist, Artefakte durch Kopierschutztechniken Leute daran zu hindern, Kopierhandlungen zu vollziehen, indem man Artefakte durch Kopierschutztechniken vor dem Kopiertwerden schützt. Womöglich sogar durch solche Kopierschutztechniken, die zugleich eine Spionagesoftware installieren.
Insgesamt haben neben Reinhold Schmücker etwa 70 Wissenschaftler das Problem mit dem Kopieren von sogenannten Artefakten behandelt. Ein weiterer war Professor Wolfgang Ulrich, ein Kunsthistoriker, der inzwischen als freier Autor in Leipzig und München arbeitet. Er sprach zu vom Ethos des Kopierens.
Ja, ich würde sagen, dass es nicht schwerfällt, dass man um die gegenwärtige soziokulturelle Lage in Form einer Paradoxie zu beschreiben. Während nämlich einerseits mehr als je zuvor Kreativität, also das Vermögen, Neues zu schaffen, als eine Eigenschaft angesehen wird, die grundsätzlich jedem Menschen zukommen soll, zukommen kann, blühen andererseits in den meisten Sparten der Kultur Spielarten des Kopierens, des Remixens, des Variierens, des Wiederholens. Dass 2011/12 innerhalb weniger Monate beim selben Verlag, nämlich Suhrkamp, ein Buch mit dem Titel Mashup, Lob der Kopie, und ein anderes mit dem Titel Die Erfindung der Kreativität erschienen ist, wundert niemanden, weil beides, eben die Kultur des Remakes und der Kult um das Neue, gleichermaßen evident ist. So kann der eine Autor, Dirk von Gehlen, behaupten, Zitat, wir können nicht nicht kopieren, während der andere, Andreas Reckwitz, bemerkt, Zitat, dass es die Grenzen des Verstehbaren sprengt, nicht kreativ sein zu wollen. Nun, ich würde sagen, beide Diagnosen sind auch mehr als eine intellektuelle Mode. Vielmehr lassen sie sich jeweils mehrere Jahrzehnte zurückverfolgen. Schließlich landet man dann bei zwei gleichermaßen berühmten Formulierungen, die ihrerseits zur selben Zeit am Ende der 1960er Jahre aufkamen. Jeder Mensch ist ein Künstler, lautet das ausgehend von Joseph Beuys verbreitete Mantra einer Kreativitätsapotheose, wohingegen das Schlagwort vom Tod des Autors, zuerst von Roland Barthes geprägt, von allen zitiert wird, die Begriffe wie Kreativität und Originalität dekonstruieren und Kultur als ursprunglose Abfolge von Wiederholungen und Variationen begreifen. Nun aktuell und vielleicht jetzt eher auf einem ökonomischen Feld, zeigt sich die von mir vermerkte Paradoxie am deutlichsten daran, dass auf der einen Seite von kaum einer Branche so große Wachstumsraten erwartet und erreicht werden wie von der Kreativwirtschaft, auf der anderen Seite aber Urheber- und Verwertungsrechte sich in der schwersten Legitimationskrise ihrer Geschichte befinden. Aber was vielleicht als Widerspruch erscheinen mag, lässt sich durchaus als zusammengehörig aufzeichnen. Die Demokratisierung, die Aufwertung von Kreativität sowie die Konjunktur von Formen des Kopierens und Wiederholens findet nicht parallel, nicht unbeeinflusst voneinander statt. Es handelt sich hier nicht um zwei getrennte Phänomene innerhalb einer pluralen Gesellschaft. Vielmehr, und das wäre so meine These, lassen sich heute weit verbreitete Spielarten des Kopierens, des Variierens als Konsequenz des Paradigmas der Kreativität identifizieren. Diese These möchte ich im Folgenden herleiten, ausführen. Dazu brauche ich ein paar Schritte. Und im ersten dieser Schritte möchte ich auf eine weitere Paradoxie hinweisen, die sich gerade aus der Demokratisierung, aus der Aufwertung der Kreativität ergibt und die darin besteht, dass es in unserer Zeit zugleich zu viel und zu wenig Kreativität gibt. Ganz kurz gesagt, zu viel Kreativität gibt es, weil so zahlreiche Menschen wie wohl nie zuvor kreativ tätig sind, oft zwar nicht hauptberuflich, sondern nur in ihrer Freizeit, aber mit großem zeitlichen, oft auch ökonomischem Aufwand. Die demokratische Wohlstandsgesellschaft erlaubt es ihnen, ihren Willen zu eigenen Schöpfungen auszuleben. Authentizität, Selbstverwirklichung, Do-it-yourself sind dabei nur einige der Schlagworte, von denen das Kreativsein begleitet wird Und das zu unzähligen Produkten, von Gedichtbänden bis zu Blogs, von Gemälden über Theateraufführungen bis zu Gartenanlagen und selbstgebauten Möbeln geführt hat. Zu wenig Kreativität gibt es, weil der Imperativ, selbst kreativ zu sein, bei vielen das Gefühl eines Ungenügens auslöst. Vielleicht ist man ja doch nicht begabt genug. Vielleicht sind andere ja kreativer, sind produktiver, sind besser. Und fehlt es einem nicht dauernd an Ideen? Also aus der Befürchtung, die Ansprüche auf Kreativität nicht erfüllen zu können, resultiert eine mehr oder weniger hektische Suche nach Quellen der Inspiration. Die als knapp empfundene Ressource Kreativität soll geschöpft werden, wo auch immer sie aufzuspüren sein könnte. Die einen suchen das eher in der Wellnessindustrie, die anderen bei diversen Konsumprodukten und wieder andere vor allem in der Kunst. Beides aber, das wäre die nächste Behauptung, nämlich die Erfahrung von zu viel wie auch die Erfahrung von zu wenig Kreativität, trägt letztlich zu einer Schwächung der Idee, zu einer Schwächung des Begriffs vom künstlerischen Werk bei, was wiederum die Akzeptanz, die Attraktivität von Spielarten des Wiederholens, Spielarten nicht autonomer Artefakte, erhöht. Also in der Konsequenz der Demokratisierung und Aufwertung von Kreativität kommt das, wenn Sie mitgezählt haben, das ist jetzt die dritte Paradoxie, zu einer Erosion gerade dessen, was lange Zeit mehr als alles andere als Ziel und Ergebnis eines schöpferischen Prozesses galt. Nämlich das abgeschlossene, originale Werk ist nicht länger der zentrale Maßstab für die Beurteilung einer kreativen Leistung. Ich glaube, diese Paradoxie braucht noch eine etwas ausführlichere Erläuterung, die möchte ich gleich liefern. Und dabei diese beiden Phänomene der zu wenig Kreativität und der zu viel Kreativität nacheinander noch mal etwas gründlicher in den Blick nehmen. Zu wenig Kreativität hat die Folge, dass Kunst und Künstler, wie eben auch diverse konsumistische Angebote, vor allem gefragt sind, weil sie ja, also was wie ansteckende Atmosphären der Kreativität zu schaffen verheißen, weil sie verheißen, dass dieses empfundene Defizit irgendwie dadurch kompensiert werden kann. Und etliche Künstler nahmen und nehmen diese ihnen entgegengebrachte Erwartung auch sehr ernst, richten sich in ihrem Tun danach. Gerade gilt das auch für Joseph Beuys, also für den, der sagen, die Durchsetzung des egalitären Konzepts von Kreativität mehr als andere zu verantworten hat. Anders als es vielleicht zuerst erscheinen mag, stellt sein eigenes Auftreten als ja, Schamane, als Heiland, als Prophet, mit dem er sich von den übrigen Menschen distanzierte, über sie erhob, gerade keinen Widerspruch zum Diktum, jeder Mensch ist ein Künstler da. Vielmehr ging es ihm darum, sowas wie eine starke kreative Atmosphäre spürbar werden zu lassen, um möglichst vielen Menschen ihre schöpferische Potenz überhaupt erst bewusst zu machen. Dank seiner herausgehobenen Aura wollte Beuys also inspirierend wirken. Andere Künstler derselben Zeit setzten hingegen auf Partizipation statt auf Charisma. Sie versuchten, passive Rezipienten in aktive Teilnehmer zu verwandeln, die im praktischen Umgang mit Artefakten auf Ideen kommen und auf diese Weise kreativ werden. Die Werksätze von Franz Erhard Walter zum Beispiel, also Objekte mit bewusst offen gehaltener Funktion, entstanden mit dem Ziel, jeder Rezipient möge, so Walter selbst, seine eigenen kreativen Fähigkeiten einsetzen. Zitat Ende. Wieder andere Künstler vertrauen auf eine Verbindung von Aura und Partizipation. So besonders prominent etwa Marina Abramović bei ihrer Retrospektive im Museum of Modern Art in New York im Jahr 2010, als sie während der gesamten dreimonatigen Ausstellungszeit stumm an einem Tisch im Atrium des Museums saß und sich auf dem Platz ihr gegenüber Besucher niederlassen konnten, um für ein paar Minuten die Anwesenheit der Künstlerin zu spüren und deren Kräfte ganz auf sich gerichtet zu erfahren. Passend dazu hieß die Performance »The Artist is Present« und die schöpferische Potenz sollte als Gabe an andere fungieren, die gestärkt, beschwingt, ihrerseits kreativ disponiert wurden. Sie könne eine stärkere Motivation bewirken, bemerkte Abramowitsch selbst. Und entsprechend beglückt äußerten sich Besucher, die die Begegnung mit ihr als Geschenk oder, so auf dem Blog einer Besucherin zu lesen, als Incredible Inspiration erfahren haben. Wie diese drei kleinen Beispiele zeigen, besteht Kunst, die Kreativität stimulierend wirken soll, offenbar weniger in materiellen, abgeschlossenen Werken als in performativen Prozessen. Bei denjenigen, die sich um ihre eigene Kreativität sorgen, tritt das Bedürfnis, sich auf Werke von Künstlern als genuin eigene Schöpfungen einzulassen, gegenüber dem Wunsch in den Hintergrund, so viel Kreativität wie möglich für sich selbst zu sichern. Zumal große Meisterwerke werden nicht mehr gerne studiert, wirken sie doch oft eher einschüchternd. Rezipienten spüren dann ihre eigene Kleinheit, fühlen sich gar ohnmächtig und begrenzt in ihren Optionen. Michel Houellebecq bezeichnet ein Meisterwerk daher als Sackgasse, in seiner Überlegenheit Spielverderber eines egalitären Verständnisses von Kreativität. Dagegen können Künstler mit etwas, das keinen in sich abgeschlossenen Charakter besitzt, inspirieren. Es stimuliert, wenn der Rezipient den Eindruck gewinnt, es werde ihm statt eines fertigen Werks eine frische Idee geliefert. Ja, er könne direkt an der Kreativität des Künstlers teilhaben. Beliebt sind daher etwa Making-of-Dokumente, Filmaufnahmen eines Regisseurs am Set oder eines Malers beim Arbeiten in seinem Atelier, die Präsentation von Entwürfen und Skizzen einer Ausstellung oder auch Interviews, in denen über Hintergründe und Begleitumstände einer künstlerischen Arbeit gesprochen wird, wecken die Lust, selbst Ähnliches zu tun. Die Empathie reicht gar so weit, dass der Rezipient den Eindruck hat, die jeweilige Schöpfung ereigne sich ebenso in ihm selbst wie im Künstler. Generell verwandeln Künstler sich also, Zitat, vom Werkproduzenten zu Initiatoren von Atmosphären, wie auch Andreas Reckwitz in seinem Buch über Kreativität feststellt. Aus dem Künstler wird der Funktion nach eine Muse, also jemand, der weniger über eigene Werke als darüber definiert ist, anderen die Möglichkeit zu werken oder allgemeiner zu kreativen Tun zu eröffnen. Statt selbst Musen anzurufen oder auf eine Gunst zu warten, haben die Künstler nun Ansporn und Inspiration für Kreativitätswillige zu sein. Zumindest erwartet man von ihnen aber eine palliative Wirkung, die darin besteht, denjenigen, die gerne selbst kreativ wären, die Angst zu nehmen, sie seien es nicht. Ihnen also das schöne und beruhigende Gefühl zu vermitteln, sie könnten, wenn sie nur wollten, jederzeit auch etwas Bedeutsames entdecken oder Großes vollbringen. Die Künstler sollen eine Stimmung versetzen, in der man sich vielfältig disponiert, im Besitz starker Optionen fühlt, gleichsam in einem Modus des Potenziales. Dass nicht zuletzt aufgrund der vielen Formen von Inspiration durch Künstler mehr Menschen als in früheren Zeiten zu eigenen kreativen Leistungen angeregt werden, führt auf der anderen Seite aber zu jenem von mir schon angesprochenen zu viel an Kreativität. Es gibt so viele Ausstellungen, es werden so viele Bücher gedruckt, finden so viele Events statt, werden so viele Musikstücke eingespielt und so viele Blogbeiträge verfasst, dass selbst jemand, der sich im klassischen Sinn als Rezipient begreift, keine Chance mehr hat, auch nur in einem Bereich halbwegs nachzukommen. Vielmehr ist Rezipientenaufmerksamkeit gemessen an der Produktivität der Kreativen eine höchst knappe Ressource. Das gesamte Kultursystem ist, wie die Autoren des 2012 publizierten Buches Der Kulturinfarkt diagnostizieren, Zitat, einseitig auf Produktion fixiert und steht daher, so die drastische These, vor dem Kollaps, der nur durch massive Einschnitte in der Kulturförderung zu vermeiden sei. Und Bason Brock schlug angesichts des relativen Nachfragemangels sogar vor, nicht länger die Kreativen, sondern das Publikum zu entlohnen, das die kostbare Rezeptionsarbeit leistet. Zugespitzt und weitergedacht würde das, was er honoriertes Zuhören nennt, bedeuten, statt eines Urheberrechts, das die Ansprüche der Kreativen sichert, bräuchte es ein Rezipientenrecht, das die Leistungen derer, die sich auf Artefakte anderer einlassen, unter Schutz stellt. Nun, die hartnäckigen, die engagierten Debatten über das Urheberrecht sind nicht zuletzt Folge davon, dass Werke allein aufgrund ihrer unübersehbaren Anzahl an Wertschätzung einzubüßen drohen. Vielleicht wird der traditionell schöpferisch Tätige, der nicht auf diesen Rezipientenmangel reagiert und weiterhin unbeirrt dicke Romane schreibt, verschlüsselte Bilder malt, CDs produziert, Theaterstück um Theaterstück aufführt, bald sogar altmodisch erscheinen. Könnte es nicht als sozial rückständig und selbstverliebt wahrgenommen werden, wenn jemand nicht über herkömmliche Werkformen hinauszudenken vermag? Und ist das unbedingte Originellseinwollen dann nicht auch eine etwas peinliche Art und Weise der Selbstbehauptung? Nun, wer die Zeichen der Zeit erkannt hat, setzt also auf offenere Formen, um seinerseits anregend und stimulierend auf andere wirken zu können. Und statt Rezipienten zur Last zu fallen und sich als eitel oder rücksichtslos kritisieren lassen zu müssen, nutzt man die eigenen kreativen Energien lieber dazu, anderen gezielt eine Freude zu machen. Gerade die neuen Medien und sozialen Netzwerke bieten hierfür viele Möglichkeiten. In ihnen werden Bilder, literarische Texte oder Musikstücke zu Spielarten der Kommunikation. In ihnen ist es aufgrund des Koinzidierens von, Zitat, Produktion, Präsentation und Distribution von Kunst, aber auch zur Option geworden, wie Boris Greuß hervorhebt, nochmal Zitat, dass ein Künstler kein finales Produkt, kein Kunstwerk mehr produzieren muss, Zitat Ende. Vielmehr steht alles jederzeit zur Disposition und lässt sich je nach Anlass, Kontext, Adressat und Interesse variieren. Exemplarisch hat der Künstler David Hockney in den letzten Jahren vorgemacht, was es heißen kann, als Künstler nicht nur Werke mit dem Anspruch auf Originalität und Dauer zu schaffen, sondern sich genauso darauf zu verlegen, die eigene produktive Kraft für musenartige Geschenke an andere Menschen fruchtbar zu machen. So hat er zuerst auf dem iPhone, inzwischen auf dem iPad, zu zeichnen begonnen, um die so entstandenen Bilder an Freunde zu verschicken. Wer ein solches Bild, dessen Charakter skizzenhaft ist, den Entstehungsprozess also gerade nicht verbirgt, wer ein solches Bild zugesendet bekommt, sind ungefähr 30 Leute pro Tag, erlebt das Glück der Teilhabe, fühlt sich persönlich angesprochen und inspiriert. Hockney selbst beschreibt diesen Akt folgendermaßen, Zitat, ich zeichne täglich Blumen und schicke sie an Freunde, damit sie jeden Morgen frische Blumen bekommen. Und meine Blumen halten sich. Ich zeichne sie nicht nur in ein Skizzenbuch, sondern ich kann sie an 15 oder 20 Leute verschicken, die sie alle gleichzeitig erhalten. Und beim Aufwachen sagen sie, schauen wir mal, was uns David heute geschickt hat. Wir sehen, hier tritt an die Stelle künstlerischen Werkstolz etwas, was man vielleicht als Netzwerkstolz titulieren könnte. Der Künstler will mit dem, was er tut, nicht länger die Kunst revolutionieren, sondern seine Begabung dazu nutzen, in engere Verbindung zu anderen Menschen zu treten, denen er das Gefühl vermittelt, sie seien Teil einer Gemeinschaft, die von ihm zu neuen Wahrnehmungen gebracht und mit zusätzlichen Anregungen versorgt. Digitale Kommunikationstechnik ermöglicht Hockney also Musenküsse von ungeahnter Wirksamkeit. Haben die Kreativitätsimperative mit der Konsequenz sowohl eines zu viel als auch eines zu wenig an Kreativität letztlich zu einer Werkdämmerung geführt, so wurden damit zugleich Werte wie Autonomie oder Originalität geschwächt, also Werte, die mit dem Werkbegriff immer fest verknüpft waren. Man könnte sagen, von zwei Seiten, den Produzenten wie den Rezipienten, ist die Vorstellung, eine schöpferische Leistung müsse in einem Werk, bestenfalls in einem originellen Meisterwerk kumulieren, blass geworden. Auf einmal gibt es Alternativen dazu. Und deshalb würde ich sagen, braucht es auch nicht länger rätselhaft zu sein, wie die erste von mir konstatierte Paradoxie aufzulösen ist. Also zur Erinnerung, ich habe gesagt, einerseits haben wir eben diesen Wunsch nach Kreativität in unserer Gesellschaft sehr stark ausgeprägt, andererseits aber auch ein starkes Interesse an Formen des Kopierens zu beobachten. Beides typisch für die Kultur der Gegenwart. Und im Folgenden möchte ich gern zeigen, wie sagen Spielarten des Kopierens gerade in der digitalen Welt häufig Ausdruck und Folge davon sind, dass sich jemand inspiriert fühlt, dass jemand die eigene Kreativität zumindest als Möglichkeit erfährt. Im Kopieren, das ist meine These, wird das Inspiriertsein sichtbar und real. Im Kopieren bewährt sich eine Atmosphäre der Kreativität. Allgemein gesagt, entweder wird ein Musenkuss in eine Gestaltung übersetzt, die den Charakter noch dieses Kusses bewahrt, oder dieser Kuss wird unmittelbar und unverändert weitergegeben, um das selbsterfahrene Glück teilen und so noch bewusster erleben zu können. Schauen wir uns das erst nochmal für den Fall von Hockney an. Bezogen auf seine Bilder bedeutet das, dass es einerseits Menschen gibt, die angeregt von der Technik, von der Faktur, von der Motivik damit beginnen, selbst ähnliche Bilder auf einem iPhone oder iPad anzufertigen. Inzwischen gibt es Apps, inzwischen gibt es Kursangebote, wo man also dann Bilder im Stil Hockneys machen kann und so also sich dem Geist des Meisters annähern. Ja, also das wäre so die eine Reaktionsweise. Die andere wäre, dass man eben jetzt nicht selber Bilder macht, sondern das Bild, was man von Hockney bekommen hat oder von jemand anderem bekommen hat, der es von Hockney bekommen hat, dann unverändert wieder weiterleitet. Diese Überraschung, dieses Gefühl von Teilhabe, von Evidenz, was man durch ein solches Bild bekommen hat, eben anderen mitteilt, indem man das Bild letztlich digital kopiert. Generell gesagt, also führt ein intensiver Moment ja häufig zu so einer Art von Gefühlsausbruch, wo die erfahrene Inspiration noch nicht neu gestaltet wird, sondern erst einmal nur spontan beglückt mitgeteilt wird. So kann man sagen, dass gerade Features von Smartphones und Plattformen der sozialen Medien solche Gesten sofortiger Äußerung begünstigen. Also das Posten, das Reblocken, das Retweeten, das sind ja alles Formen des Kopierens, dient eben oft dazu, andere an etwas teilhaben zu lassen, was man in diesem Moment selber als stark, als überwältigend, als besonders emotional erlebt. Und so finden sich eben zum Beispiel Hockneys digitale Bilder auf vielen Websites, auf vielen Blogs der sozialen Medien wieder. Sie werden dort weiter und weiter verbreitet. Sie landen durch vielfältiges Reblocken in unterschiedlichen Zusammenhängen, werden dort dann wieder von anderen entdeckt, die sich ihrerseits stimuliert fühlen und dies ausdrücken, indem sie schnell den Reblock-Button klicken und das Bild auf ihrem eigenen Blog reproduzieren. Ja, sowohl das Weitergeben als auch das sich aneignen, indem man das auf den eigenen Blog holt, sind Akte des Kopierens. Und ich würde sagen, sie erfolgen aus demselben Impuls auch. Also das Weitergeben und das sich aneignen. Nämlich der Impuls ist im Grunde der emotionale Kick, den es darstellt, wenn man sich plötzlich inspiriert fühlt, wenn man plötzlich die Lust verspürt, die in diesem Augenblick als stark empfundene eigene Kreativität auszuleben. Und das, was jetzt hier bei Hockney passiert, passiert natürlich mit Bildern aller Art, die ihrerseits dieses Gefühl auslösen, es sei mehr, es sei anderes als gewohnt möglich. Auf mittlerweile Millionen von Accounts und Blogs der sozialen Medien, bei Facebook, bei Tumblr, bei Pinterest und so weiter, werden fortwährend Bilder und anderes weiter gepostet und rebloggt, also kopiert. Für viele ist es in den letzten Jahren zu einer selbstverständlichen Beschäftigung geworden, alltäglich Blogs zu durchforsten, immer auf der Suche nach Bildern oder auch nach kurzen Videos, Zitaten, Wortspielen, von denen sie sich anregen und in so eine Stimmung der Kreativität versetzen lassen. Kunst und Künstler sind dadurch inzwischen auch bloß noch ein marginaler Faktor der Inspiration, gemessen an Quantität und Qualität von Blogs, die allein dank der Infinite-Scroll-Funktion Unerschöpflichkeit suggerieren, ist ihnen höchstens eine Nebenrolle geblieben. Man könnte sagen, all die Reblogs, die man auf seinem eigenen Blog sammelt, sind Spuren der eigenen Inspirationserlebnisse. Und tatsächlich gibt es zahlreiche Blog-Akteure, die sogar niemals eigene Bilder oder Dokumente hochladen, sondern sich ganz, und das manchmal mehrere Stunden täglich, dem Reblocken hingeben, dabei aber mit dem, was sie mehr oder weniger sorgfältig und gezielt aneinanderreihen, wieder inspirierend auf andere wirken. Man steckt sich wechselseitig an und entsprechend oft und schnell zirkulieren als anregend empfundene Bilder. Man könnte sagen, diese ganzen Bilder versetzen eine offene Community in einen Flow-Zustand. Das Reblocken wird zu einer für viele auch mit Abstand besten Kreativitätstechnik. Fragt man die Betreiber solcher Blogs danach, welche Rolle die Praxis des Rebloggens für sie spielt, taucht in den Antworten tatsächlich keine andere Vokabel so häufig auf wie inspirierend. Also immer wieder wird gesagt, es geht darum, auf dem Blog Bilder zu sammeln, von denen man besonders angeregt wird. Der eigene Blog sei eine Art Wunderkammer, die sehr viel inspirativen Input bietet. Oder der eigene Blog sei eine Pinnwand, wo man das teilt, was einen inspiriert. Das sind alles so typische Formulierungen. Manchmal sind die Antworten dann noch ein bisschen markanter. Zum Beispiel ist davon die Rede, dass Rebloggen sei eine freundliche Droge, die entspannend wirke und Druck nehme, wie sonst nur Schwimmen und Sex. Der das geantwortet hat, ist jemand, der jeden Tag ungefähr 500 Bilder rebloggt. Also so ein dauernder Strom, Sie können jede zweite Stunde wieder den Blog gehen und hat sich wieder was verändert und das seit Jahren wohlgemerkt. Also Reblogger erleben ihr Tun, das Kopieren, kann man sagen, als intensive, als beglückende Erfahrung. Es ist für sie nicht nur ein passives Genießen, es ist ein sich Ausdrücken, vor allem aber begleitet von der Vorstellung, man könnte jederzeit auch noch wirklich aktiv, also aus eigener Kreativität heraus gestalten, tätig werden. Und im Rebloggen finden sie das, was sie sonst von der Kunst erwarten oder irgendwann einmal erwartet haben, nämlich Momente der Begeisterung, aber eben auch Gefühle der Erleichterung und Entspannung. Wird Kopieren hier also synonym mit inspiriert sein, so fungieren die Urheber der reblockten Bilder genauso wie die Reblogger, die diese sammeln und weiterverbreiten, ihrerseits könnte man sagen, als Musen. Selbst wenn ihre Bilder von ihnen selbst als Werke gedacht sein mögen, deren Originalität gewürdigt und deren Gehalt interpretiert werden soll, kommen sie nicht als solche zur Geltung. Vielmehr geht es in den sozialen Medien darum, wie oft, wie schnell, in wie vielen unterschiedlichen Kontexten Bilder reblockt werden. Wer sich auf die dort herrschende Logik einlässt, ist stolz auf Follower, so wie man bisher stolz auf eine Rezension war. Freut sich über einen Reblock-Rekord, so wie man sich sonst über die Einladung zu einer wichtigen Ausstellung gefreut hat. Aber wenn sogar selbst schon traditionell werkstolze Künstler wie ein David Hockney sich im Zuge der Kreativitätsimperative darauf einzustellen beginnen, heute mehr als Musen, denn als Schöpfer von Meisterwerken gefragt zu sein, dann trifft man natürlich erst recht in den sozialen Medien auf viele Akteure, die ihre Produkte von vornherein darauf abstimmen, inspirierend zu wirken und entsprechend häufig reblockt, sprich entsprechend häufig kopiert zu werden. So jung die Kulturtechnik des Rebloggens noch ist, so deutlich lassen sich bereits jetzt Muster erkennen, denen Bilder folgen, die Reblog-Karrieren machen. Gerade viele Fotografen lernen aus den Reaktionen auf ihre Bilder und legen diese zunehmend so an, dass sie bei Betrachtern den Impuls auslösen, mit anderen geteilt oder auf dem eigenen Blog reproduziert, kopiert zu werden. Anne-Kathrin Kohut, selbst Bloggerin und Fotografin, hat die wegen ihrer inspirierenden Qualitäten oft kopierten Bilder genauer als Kick-Off-Bilder beschrieben. Aus ihrer Sicht sind Bilder erfolgreich, wenn sie, Zitat, von festen Bedeutungen frei sind, um individuell angeeignet werden zu können, Zitat Ende. Zugleich aber sollte die Bedeutungsfreiheit nicht als Mangel erscheinen, sondern den Rezipienten dazu anspornen, das Bild eigens mit einer Bedeutung zu versehen. Das Bild sollte also, so Kohut von, nochmal Zitat, motivischer Einfachheit und damit emblematisch sein. Am Beispiel eines oft reblockten Fotos eines ukrainischen Fotografentrios veranschaulicht Kohut ihre Überlegungen. So seien zwei an der Spitze mit einem Piercing versehene Zitronen genauso, Zitat, denkbar als Zeichen für Punk, BDSM, Veganismus oder einfach nur kleine Brüste. Das Foto suggeriert Symbolhaftigkeit und damit kann es inspirieren, weil jeder Rezipient den sich öffnenden semantischen Raum individuell zu füllen vermag und nicht den Eindruck haben muss, die Fotografen wollten mit ihrem Foto eine ganz bestimmte Intention zum Ausdruck bringen, ja ein abgeschlossenes Werk schaffen, auf das man sich interpretierend einzustellen habe. Damit unterscheiden sich solche Kick-Off-Bilder auch von Stock-Photography, die zwar auch jeweils für unterschiedliche Kontexte verwendet werden kann, das aber eher einer Eigenschaftslosigkeit, einer Unverbindlichkeit, einer semantischen Blässe zu verdanken hat, als einer Aura starker Bedeutsamkeit. Die inspirierende Qualität eines Kick-Off-Bildes und sorgen damit seien die Neigung, es zu kopieren, nimmt auch dann weiter zu, wenn es nicht nur emblematisch, sondern zugleich simpel angelegt ist. Dann weckt es den Eindruck, man hätte die Bildidee jederzeit auch selbst haben können. Beliebte Motive sind daher Dinge, die sich in jedem Haushalt finden und jederzeit zur Verwendung anbieten. Obst, Teppiche, Aluminiumfolie. Im Idealfall kommt es zu einer ungewöhnlichen, mal eher absurd überraschenden, mal vielleicht auch provokant frechen Einbettung der Motive in Situationen. Eine Frau liegt unter einem Teppich, ein Mann wickelt sich mit Aluminiumfolie ein, das weibliche Geschlechtsorgan wird durch aufgeschnittenes Obst ersetzt. Das wirkt auflockernd, das sorgt für ein Gefühl von alles ist möglich und erzeugt gerade wegen der Alltäglichkeit der Mittel den Eindruck, Kreativität sei gar nicht so schwer. Ein einmal geschaffenes Motiv oder Bildmuster wird entsprechend innerhalb weniger Tage zahlreich variiert. Man trifft also nicht nur immer wieder auf Reblocks eines Bildes, sondern genauso auf Spielarten davon. Man könnte sagen, solche Kick-Off-Bilder sind somit die idealen Artefakte für eine kreativitätsselige Kultur. Den meisten genügt dabei die im Akt des Reblockens erlebte Atmosphäre von Kreativität, um schon alle Sorgen, selbst nicht schöpferisch genug zu sein, zu vertreiben. Diese Atmosphäre braucht also gar nicht in der Erschaffung eigener Werke zu münden. Es reicht, sie zu bewahren, neu anzufachen, anderen weiterzugeben. Deshalb scheint mir der Vergleich des Reblockens mit einer freundlichen Droge durchaus als passend. Also das Gefühl eigener, jederzeit disponibler Kreativität ist wichtiger als deren Beweis in Form großartiger, mit Mühe erarbeiteter Erzeugnisse. Nun, wer beobachtet, wie in den sozialen Medien Bilder präsentiert, gepostet und reblockt werden, wie Produzenten und Rezipienten sich aufeinander einstellen und voneinander profitieren, hat keine Mühe, hier auch von einem Ethos des Kopierens zu sprechen. Jedes Mal, wenn der Reblock-Button geklickt wird, ereignet sich ein Musenkuss. Der eine freut sich, als inspirierend empfunden zu werden, der andere freut sich, inspiriert worden zu sein. Und beide wollen, dass das kein einmaliges oder seltenes Erlebnis ist, sondern sich möglichst oft wiederholt. Dabei wird das Zusammenspiel als eines von Gabe und Gegengabe erfahren. Der Reblocker begreift die Inspiration, die ein Bild ihm bereitet, als ein Geschenk, als etwas, das sich nicht konfektionieren und beanspruchen, also auch nicht kommodifizieren lässt. Der Reblockte umgekehrt empfindet das Glück, das er bereiten kann, seinerseits als ein Geschenk, die Aufmerksamkeit und Anerkennung, die ihm mit dem Reblocken zuteil wird, als etwas, das sich wünschen, aber nicht einfordern oder gar erzwingen lässt. Das Ethos des Kopierens, wie es in den sozialen Medien praktiziert wird, besteht somit in einem wechselseitigen Gunstverhältnis. Es lässt sich weder auf kommerzielle Bedingungen noch auf rechtliche Normen reduzieren. Damit aber wird das Reblocken auch als etwas empfunden, das sich jenseits der Geltung von Urheber- und Verwertungsrechten abspielt. Tatsächlich werden Urheberrechte nirgendwo sonst häufiger missachtet, als Hindernis wahrgenommen oder grundsätzlich in Zweifel gezogen, als auf dem Feld der sozialen Medien. Gerade sofern Bilder oder andere Artefakte inspirierend wirken, beim Rezipienten das Gefühl erzeugen, selbst über die kreativen Kräfte zu verfügen, um dasselbe oder Ähnliches schaffen zu können, bleibt kaum noch Raum für die Vorstellung, man würde hier fremdes Eigentum unerlaubt in Anspruch nehmen. Durch die Gunst der Inspiration verschmilzt das, was man rezipiert, mit dem, was man selbst damit assoziiert. Und so wenig ein Kuss nur einem der Küssenden gehört, so wenig ein inspirierendes Bild nur dem, der es gemacht hat. Das wird nicht nur von vielen derer so gesehen, die Bilder reblocken, sondern genauso von deren Urhebern. Bei ihnen hat sich Werkstolz ebenfalls in Netzwerkstolz verwandelt, was durch die hochentwickelte Foto- und Bildbearbeitungstechnik weiter begünstigt wird. Mit ihr kann mittlerweile nämlich jeder schnell gute Fotos machen und online verbreiten. Während ein Maler früher oft Wochen, Monate für ein Gemälde brauchte, aber auch Fotografen im analogen Zeitalter für Vorbereitung und Entwicklung eines Fotos ziemlich viel Zeit aufwenden mussten, bevor sie dann vielleicht ein sehenswertes Bild zustande brachten, ist es heute oft nur eine Angelegenheit weniger Sekunden, um ein interessant und professionell wirkendes Foto zu erzeugen. Die Technik erlaubt es selbst nicht spezifisch begabten, effektstarke Bilder zu machen. Wo aber so wenig Lebenszeit und Herzblut eingesetzt wurde, so wenig Risikobereitschaft und Ambition nötig ist, wird der Urheber auch kaum eine enge Bindung zu seinen Bildern aufbauen. Er fühlt sich nicht länger ausdrücklich als ihr Eigentümer und kann sie entsprechend leicht loslassen. Doch selbst wer beim Reblocken an Urheberrechte denkt, wird sie kaum wahren können. Handelt es sich um ein bereits erfolgreiches, von anderen oft reblocktes Bild, ist es nämlich mühsam zu rekonstruieren, bei wem die Urheberrechte liegen. Dem Maße, in dem es leichter denn je geworden ist, sich Bilder anzueignen, ist es also schwieriger geworden, sich dabei im Sinne des Urheberrechts korrekt zu verhalten. Daher braucht nicht zu verwundern, dass viele Nutzer von Bildern in den sozialen Medien sich nicht mehr die Mühe machen, Urheberrechten eigens nachzugehen. Sie können keinen Sinn darin erkennen, mit großem Aufwand und unsicherem Ergebnis etwas zu tun, das mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht erwartet wird. Vor allem aber würde es die spezifische Qualität des Rebloggens, den Moment der Inspiration, ja diesen Musenkuss zerstören, hätte man sich jeweils erst um Urheberrechte zu kümmern. Die gerade gewonnene Spontaneität im Umgang mit Bildern würde sogleich wieder zunichte gemacht. Es spricht somit viel dafür, das Posten und Rebloggen von Bildern innerhalb der sozialen Medien freizugeben und nicht länger unter den Schutz des Urheberrechts zu stellen. Eine Plattform wie Tumblr geht in ihrer Konstruktion bereits in diese Richtung. So erklären die Mitglieder mit dem Akzeptieren der Nutzungsbedingungen, dass sie die von ihnen hochgeladenen Bilder für weitere Verwendungen auf Tumblr-Blogs freigeben. Wer rebloggt, ist also nicht mehr haftbar zu machen, sondern höchstens derjenige, der selbst keine Rechte an einem erstmalig hochgeladenen Bild besitzt. Die neue Kultur- und Kreativitätstechnik des Rebloggens stellt allerdings nur eine Spielart innerhalb der vielen Formen des Wiederholens dar, die gegenwärtig eine Konjunktur oder Renaissance erleben. Andere, vor allem im Bereich der Kunst verbreitete Praktiken, lassen sich aber, würde ich sagen, ebenfalls mit der konstatierten Werkdämmerung erklären, also damit, dass Ideen von Autonomie, von Originalität in eine Krise geraten sind, für die insbesondere der Kreativitätshype der letzten Jahrzehnte verantwortlich zu machen ist. Künstler, auf Opposition getrimmt, verweigern sich also eher als andere dem Originalitätskult und auch wenn sie nicht im Musendienst aufgehen wollen, loten sie zumindest aus, welche Möglichkeiten es für sie jenseits der Fetischisierung von Werken gibt. In den wenigsten Fällen geht es bei den Spielarten des Wiederholens jedoch um reines Kopieren. Vielmehr wird variiert und parodiert, verfremdet und transferiert. Es geht um Medien- und Formatwechsel, es geht um Emulatio, um Reenactment oder um Mimicry. Aber auch hier lässt sich fast immer davon sprechen, dass derjenige von dem, was er wiederholt, eigenwillig berührt und inspiriert wurde. Das Bewusstsein eigener Kreativität wird dann gerade nicht in eigenmächtigen Gesten gefeiert, sondern an das rückgebunden, was es geweckt oder gefördert hat. In jeder Variation lebt das, was inspiriert hat, also fort. Es lässt sich hier, wenn auch nicht von einem Ethos des Kopierens, so zumindest von einem Ethos des Wiederholens sprechen. In manchen Fällen kommen Künstler aber einer reinen Kopie zumindest nahe. Der österreichische Künstler Klaus Mosettig etwa zeichnet seit einigen Jahren sehr exakt bereits vorhandene Bildwerke ab. Gemälde Jackson Pollocks wiederholte er formatgetreu, nur in Bleistift übersetzt. Selbstbildnisse anderer Künstler zeichnete er nach, bloß dass sie bei ihm natürlich dann keine Selbstbildnisse mehr sind. Zuletzt widmete er sich den Zeichnungen seiner einjährigen Tochter, die er kopierte, allerdings auch vergrößerte, wobei er den Größenunterschied zwischen sich und der Tochter einbezog. Hier wird die Vorstellung persifliert, wonach schöpferische Kräfte an die jeweils folgende Generation weitergegeben werden. Ferner wird hier mit dem Klischee gespielt, moderne Kunst könne jedes Kind machen. Ja, hier stammt sie wirklich ursprünglich von einem Kleinkind. Und schließlich erinnert Mosetic hier mit dieser Serie an die Idee vom unschuldigen Auge, also diesem von John Ruskin stammenden Topos, wonach gerade so an Kindern die Ursprünglichkeit zugestanden wird, die Erwachsene längst verloren haben. Der Vater holt sich also bei seiner Tochter Inspiration. Sie, könnte man sagen, als seine biologische Schöpfung, wird zur Quelle seiner künstlerischen Schöpfung. Diese künstlerische Schöpfung aber tritt zugleich ganz in den Dienst der Würdigung des Kindes. Nun, könnte es ein besseres Beispiel geben, um zu zeigen, was Ethos des Kopierens bedeutet? Es geht hier weder um Abkupfer noch um Ausnutzen, es geht nicht um Handels- oder um Rechtsverhältnisse. Ja, geradezu absurd mutet die Frage an, ob Mosetic hier vielleicht Urheberrechte verletzt. Als Rechtsvertreter seiner unmündigen Tochter müsste er gegen sich selbst prozessieren. So sehr Mosetic hier also übliche Gedankengänge außer Kraft setzt, so sehr macht er mit diesem Projekt, finde ich, die soziale Dimension von Kreativität zum Thema, die sich eben gerade im Kopieren in Formen des Wiederholens zeigt. Bei ihm wird auf andere Weise als bei Millionen von Rebloggern deutlich, dass das Kopieren sehr viel mit Gefühlen von Glück und Gunst, sehr viel mit Gabe und Gegengabe zu tun haben kann. Und ich denke, eine Ethik des Kopierens sollte dieses Ethos des Kopierens ernst nehmen und darauf aufbauen.
Die Gedanken, Ergebnisse und Empfehlungen der Forschungsgruppe werden unter anderem direkt an den Gesetzgeber weitergeleitet. So geschehen zum Beispiel in einer Stellungnahme an das Bundesjustizministerium am 24. Februar 2017.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.